Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Eier, Likör und Jugendhilfe. Wir sind auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag. Es ist der dritte Tag. Wir haben also schon zwei Tage hinter uns und sind nun hier, um live eine Folge aufzunehmen, die dann unmittelbar auch gleich über die bekannten Kanäle erscheint. Es geht um das Forum Berufseinstieg, also um Fragen. Hier wird schon der Eierlikör verteilt. Die ersten haben schon in der Hand. Dann sagen wir mal Prost. Lasst es euch schmecken. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung.
Zum Wohl.
Und der ist gut, ne?
Also ich
ja, der ist sehr gut. Ich stelle mal meinen Becher hier für später gleich nochmal hin. Genau, heute sind wir zu zweit. Jana ist da und ich bin da.
Genau, ich habe gerade schon Wohlsein gewünscht. Ich bin da. Schön, dass ihr uns zuhört heute. Wir freuen uns auf eine Live-Folge und ein bisschen spannend ist es ja hier. Olli, wo stehen wir gerade hier?
Also wir stehen mitten in einer Glashalle, riesengroßer Glasbogen über uns, morgen, haben hier so eine schöne Fläche, die sehr zentral gelegen ist, mit so schönen Holzhockern und werden uns heute beschäftigen mit den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Gleich wird Jana mal einmal erzählen, wie sie in den Beruf eingestiegen ist. Ich versuche das auch noch mal zu rekonstruieren. Und dann soll es tatsächlich darum gehen, wie finde ich eigentlich das richtige Handlungsfeld? Wie finde ich den richtigen Träger? Woran merke ich, dass das ein guter Träger ist? Aber natürlich auch, wie gehe ich mit den ersten vielleicht Herausforderungen um, die dann bei der Berufseinmündung auftauchen können? Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist ja auch ein sehr dynamisches Handlungsfeld. Und da ist es sehr unterschiedlich, wie viel Begleitung ich da auch habe. Heute wird man modern sagen, wie viel Onboarding da eigentlich passiert. Das ist vielleicht gar nicht so einfach.
Und bevor wir nochmal starten, würde ich gerne unser Publikum willkommen heißen. Und bitte einmal um Applaus. Ihr könnt hören, die sind zahlreich erschienen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Die Bude brennt hier. Wir kommen gar nicht hinterher mit dem Ausschenken des Eierlikörs. Mike ist heute nicht dabei, von dem sollen wir aber schöne Grüße bestellen. Zwei Handlungsfelder sind vertreten. Du deckst ja so die ambulanten Hilfen zur Erziehung ab, sozialpädagogische Familienhilfe, kurz SPFH, und Erziehungsbeistandschaft. Jana, erinnerst du dich noch an deinen Berufseinstieg, Einmündung?
Ja, also als ich angefangen bin in der SPFH, oh mein Gott, ich hatte einen Praxisschock. Also ich bin da angefangen, Gott sei Dank nur mit einer halben Stelle, das hat gereicht. Weil was man einfach berücksichtigen muss, ist, man fängt dort an und erstmal ist vielleicht noch langsames Losgehen, aber man kriegt doch relativ schnell seine eigenen Fälle. Und dann ist es relativ schnell so, dass die Fälle vielleicht ein bisschen, einige brennen, einige sind Kolleginnen froh, wenn man endlich da reinkommt, wenn jemand das übernimmt. Natürlich wird man irgendwie noch ein bisschen in Watte gepackt und muss jetzt nicht direkt alleine losziehen. Aber ich fand es am Anfang, es waren wahnsinnig viele Termine, die man erstmal koordinieren muss. Ich vergleiche das immer mit so ein bisschen, wenn die Studierenden vor mir sitzen oder in der Supervision. Man hat so viele Tabs in seinem Kopf geöffnet, wenn man als SPFH unterwegs ist, die alle irgendwas beinhalten und manchmal eine Fehlermeldung haben. Und dann ist es akut, man muss schnell dahin gehen. Und man kommt aber einfach erst am Anfang. Ich glaube, ich war einfach so in totaler Aufregung und wenig Ruhe, weil es war einfach verdammt viel und stressig.
Zwei Fragen. Wie gut wurdest du an die Hand genommen und kam das Handlungsfeld im Studium irgendwo vor? Oder war das ein privates Interesse?
Das kam gar nicht. Also ich war am Ende meines Masterstudiums und habe überlegt, ich will jetzt auf jeden Fall nochmal in die Praxis und Praxiserfahrung sammeln. Und damals, also ich bin jetzt nicht so alt, aber ein bisschen vielleicht schon. Also es ist ja jetzt vielleicht ein bisschen länger als 10 Jahre her, da gab es jetzt noch nicht so viele Stellen, wie es die heute gibt. Und ich habe mir dann aber überlegt, auch ich fange erstmal mit ambulanten Hilfen an, gehe nicht direkt in ASD. Da gab es auch ein paar freie Stellen schon, aber nicht vergleichbar, wie es heute ist. Und bin da angefangen und es war, ich wurde schon an die Hand genommen, ich wurde in keinem Fall alleine gelassen. Aber trotzdem war es dann so, dass es einfach wuselig war. Also SPFH ist einfach ein sehr, sehr wuseliges Handlungsfeld. Also man muss das wollen und können. Es ist so, dass man ja von einem zum anderen Termin irgendwie eilt. Das war am Anfang erstmal wenig, aber es wurde ziemlich schnell ziemlich viel. Und was ja auch dann, wann da ist, man ist alleine unterwegs, wenn man nicht gerade Fälle mit Kolleginnen hat. Und das macht es irgendwie sehr besonders. Ich weiß noch an mein erstes Team, das fand ich total schön. Wir haben uns aber mittags immer getroffen. Und das war sehr, sehr wertvoll, dass man irgendwie so eine Mittagspause hatte, wo alle zusammenkamen, wo wir kurz gesprochen haben. Man hatte nicht das Gefühl, man ist irgendwie ganz alleine. Wir haben meistens sogar was gekocht oder so. Es war irgendwie total die schöne Atmosphäre bei uns.
Und so das Handwerkszeug?
Aus dem Studium hattest du noch gefragt.
Ja, ne? Genau.
Ja, das habe ich so viel rumgelabert und gar nicht seine Fragen beantwortet. Ich habe im Studium gar nicht so viel dazu gelernt und war auch ziemlich schnell dann, dass ich in der Praxis dachte, ich kann das alles gar nicht hier so richtig. Ich brauche eine systemische Weiterbildung. Und die habe ich dann auch ziemlich schnell nach dem Studium gemacht.
Okay. Und war das dann ganz neue Fälle, wo ihr dann zu zweit sozusagen nur begleitend gestartet seid oder hast du Fälle übernommen?
Das war am Anfang, bin ich erstmal mitgegangen und dann habe ich aber auch meine eigenen Fälle bekommen. Ich weiß nicht, dann habe ich erstmal so Erziehungsbeistandschaften bekommen und musste irgendwie gucken, wie kriege ich alle Termine im Erziehungsbeistand nachmittags hintereinander. Also das sind ja dann auch irgendwie Herausforderungen, die damit einhergehen. Wenn man SPFH-Familien hat, muss man schauen, wen erreiche ich eigentlich morgens. Die Familien wollen ziemlich viele haben, weil das sehr attraktiv ist, dann morgens eher zu arbeiten und nicht dann vielleicht gerade nach der Berufstätigkeit von den Eltern dahin erst zu fahren. Dann hat man selber halt erst manchmal gegen 20 Uhr frei, weil man noch zwei Termine zum Feierabend machen musste.
Vielleicht letzte Frage aus, hättest du dir noch mehr gewünscht?
Ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass vielleicht ein bisschen im Studium man doch schon ein bisschen Handwerkszeug einfach an die Hand bekommt, dass ich so ein bisschen weiß, wenn ich jetzt mit den Familien alleine bin, was darf ich die eigentlich fragen und was darf ich auch nicht fragen, weil da ist man schnell mit Themen konfrontiert, die in meinem Alltag wenig Platz gefunden hatten. Da ging es viel dann um Konsum illegaler Drogen und das war irgendwie alles neu und darauf war ich nicht vorbereitet. Und was mache ich jetzt mit dieser Info eigentlich auch? Da muss ich die jetzt ans Jugendamt weiterleiten? Wie ist dann das Vertrauensverhältnis mit der Familie, wenn ich das jetzt direkt weiterleite? Also viel direkt so Hilfe, Kontrolle, Nähe, Distanz. Die Fragen kamen da einfach direkt ziemlich schnell auf.
Ganz anderes Handlungsfeld. Ich komme aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit und bin da eigentlich auch so reingerutscht, schon als Jugendlicher. Also schon als, wie das bei ganz vielen ja auch ist, in der sozialen Arbeit irgendwie im Jugendverband sich engagiert. Ich war in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und bin dann schon im Studium eigentlich da angefangen. Und dann war der Studienabschluss da und ich bin dann da geblieben. Ich wurde dann von einer Honorarkraft zu einer Fachkraft mit der entsprechenden Eingruppierung dann auch. Von daher ist diese Berufseinbindung bei mir so schleichend gegangen. Aber das ist eigentlich ganz schön gewesen, weil ich dadurch natürlich auch schon im Studium immer sehr viel verbinden konnte. Also das, was ich da gehört habe und das, was dann in der Praxis kam, das hat sich ganz gut ergänzt, auch wenn das Themenfeld bei mir auch nicht vorgekommen ist. Also es waren eher dann diese übergreifenden Sachen. Man muss aber dazu sagen, dass wir beide Erziehungswissenschaften studiert haben. Auch wenn da Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt dann mit drin war, haben wir nicht soziale Arbeit studiert. Aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, auch das Studium der sozialen Arbeit bereitet gar nicht so gezielt auf einzelne Handlungsfelder vor. Also das kann mal sein, dass es da gewisse Schwerpunkte gibt, es kann auch mal sein, dass es einen Überblick gibt, es kann auch mal sein, wenn es interessierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, das ist mein Thema, dann kommt man damit in Kontakt. Aber bei der Vielfalt an Handlungsfeldern ist das, glaube ich, schwierig.
Ich hätte jetzt auch mal eine Frage an dich, Olli. Wie war das denn am Anfang bei dir mit Nähe und Distanz, wenn du da so reingeschlendert bist?
In der offenen Arbeit? Mhm. Also in der offenen Arbeit ist es ja sozusagen, also es ist ja überlebensnotwendig, eigentlich eine gute, tragfähige Beziehung aufzubauen. Das ist sowohl für das ganze Miteinander da wichtig, als auch dafür, dass man irgendwie da auch so ein gewisses Standing hat. Das ist natürlich am Anfang so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man da ganz neu startet und da nie vorher in dem Handlungsfeld gewesen ist, dann ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, da zu gucken, wie gehe ich damit um. Denn das Handlungsfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit hat noch weniger oder noch sehr spezifische Eigenlogiken, wo man manchmal gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich das professionell-pädagogische so auf den ersten Blick. Da braucht man erstmal wieder so ein bisschen Wissen und liest dann mal, was weiß ich, Peter Kloß hat ja die Pädagogik der Kinder- und Jugendarbeit oder Burkhard Müller, dieses wahrnehmen können, beobachten können, erstmal dieses Setting verstehen. Das ist nicht nur eine Folge, haben wir, glaube ich, genannt, kickern und Kaffee trinken oder Billard und Kaffee trinken, dass es halt nicht das ist, sondern dass da sehr viel passiert. Übergänge in Beratung, aber auch das gesamte Setting ist ja ein riesen Bildungsraum, den ich ja auch irgendwie bespielen kann. Und wo unterbreche ich was, wo lasse ich was zu, wo gebe ich Räume und bin selber auch Teil dieser Räume, das ist schwer. Und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit habe ich manchmal auch das Gefühl, da startet man teilweise auch so als Einzelkämpferin. Weil gar nicht die Häuser, also es gibt viele Häuser, die gar nicht so groß sind, dass man da jetzt so ein Team hat wie du, mit dem man dann Mittagessen kann, sondern wenn man da kommt als Sozialpädagoge, ist man häufig dann schon die Leitung. Da hat man vielleicht noch ein paar Honorarkräfte, Ehrenamtliche und dann muss man irgendwie gucken, wie mache ich das jetzt? Und das ist, glaube ich, schon, also ein Onboarding gab es bei mir nicht, aber dafür sehr viel Freiheit, was natürlich auch schön war. Aber das auszubalancieren, ist, glaube ich, eine Schwierigkeit.
Ja, und wenn wir für Mike auch noch mal kurz den Gedanken zulassen dürfen, ich glaube, wir dürfen an Mike denken und an sein Onboarding. So ein bisschen haben wir das ja mitgekriegt, weil ich da schon mit ihm in einem Büro saß. Ja, noch gar nicht, aber er hat auf jeden Fall auch schon mal davon erzählt. In der Erziehungsberatung ist es ja noch mal komplett anders, wenn man so einen sehr strukturierten Arbeitstag hat, weil die Termine jemand anderes vielleicht noch für einen einträgt. Dann ist es so, dass man ja in seinem Büro sitzt und sich dann ständig über den Weg läuft mit anderen KollegInnen, wenn man irgendwie einen Kaffee sich holt zwischen den Terminen oder so. Das ist ja eine ganz andere Struktur, die es in der SPFH nicht gibt. Ich weiß, wie oft ich irgendwie in meinem Auto saß und dachte, ich habe noch eine halbe Stunde, was mache ich denn jetzt? Oder, ach, ich habe gar keine Zeit mehr, aber ich muss noch eine halbe Stunde Auto fahren eigentlich. Also diese ganzen Organisationsdinge, die sind einfach noch wahnsinnig unterschiedlich, auch in den Handlungsfeldern. Und in der Okja kannst du ja ankommen, deine Arbeit machen und musst nicht noch so Termine viel koordinieren, oder?
Also definitiv weniger Termine auf jeden Fall. Und wir haben es ja auch, wenn du das mit den Kollegen oder den Strukturen ansprichst, auch in der Erziehungsberatung haben wir ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die da sehr lange sind und lange bleiben. Das heißt, ich wachse da vielleicht auch, weiß jetzt nicht, ob das jetzt empirisch gesichert ist, aber auch in ein sehr, zumindest von außen starr wirkendes System, was viel weniger fluide ist als andere Bereiche. Mike könnte das jetzt beantworten.
Ich ja auch ein bisschen, also ja. Es ist schon so, dass man länger in der EB bleibt und dass man auch vor allem, dass der Altersdurchschnitt in der EB älter ist als in anderen Handlungsfeldern. Während wir in der stationären Jugendhilfe ja vor allem jüngere Menschen haben, ist in der EB der Altersdurchschnitt relativ hoch. Wie hoch, das weiß ich jetzt nicht.
Scheint da ganz gemütlich zu sein, sodass man sich da wohlfühlt. Viele Kollegen wechseln dann ja auch später in die EB, haben erst irgendwie ambulante Hilfen vielleicht gemacht und gehen dann in die Erziehungsberatung und sagen, das, was Jana da eben erzählt hat, diese Dynamik der Familien und Kontakte und so weiter, das möchte ich nicht mehr. Ich will jetzt mal so eine Komm-Struktur. Die sollen mal zu mir kommen. Ich bin der Berater, die Beraterin. Wir sind in so einem anderen Beratungskontext, als das in den Familien niederschwellig ist.
Jetzt haben wir auch schon ganz schön viel über den Berufseinstieg erzählt, über unseren. Wir haben auch schon Fragen, die uns vorab erreicht haben. Aber bevor wir damit starten, ich finde, es ist Zeit und ich glaube, unser Publikum braucht einen Eierlikör.
Die haben hier schon die Flaschen, die Damen hier an dem Tisch neben mir, die sind schon ganz... Schenkt da mal ruhig ein, wenn ihr bei mir auch was einschenkt, dann gerne hier. Ja? Okay. Ich lese mal die erste Frage vor, die uns erreicht hat. Wie finde ich denn eigentlich den richtigen Träger? Also woher weiß ich denn eigentlich, dass das ein guter Träger ist? Jana hat bei einem relativ großen Träger gearbeitet, sozusagen eins der 5, 6 Flaggschiffe der Wohlfahrtsverbände. Ich bei einem ganz kleinen, zu Anfang erst kirchlichen Träger, so ökumenischen Träger. Wie finde ich denn als Fachkraft jetzt raus, welcher Träger, Jana, eigentlich ganz gut zu mir passt? Beziehungsweise wie unterscheiden sich die Träger eigentlich? Es gibt ja durchaus auch Fachkräfte, die sagen, früher war es ja so öffentlicher Träger, sichere Bank, da will ich hin, da bin ich safe, öffentlicher Dienst. Und heute erlebe ich häufig auch Fachkräfte, die nochmal eher bereit sind, nochmal zu wechseln, die auch vielleicht einen kleinen Träger wählen, mit einem besonderen Konzept vielleicht auch nochmal, mit einer kleinen Teamstruktur. Was würdest du sagen, Jana?
Also ich bin auch gestartet bei einem großen Träger und ich habe bei zwei großen Trägern gearbeitet und natürlich ist das, was an bürokratischen Dingen dahinter steckt, was ganz, ganz anderes. Das ist sehr spannend. Aber ich finde auch, also ich denke, dass alle Träger mittlerweile ein gutes Onboarding ja auch haben, dass die das gut gestalten. Und das haben vielleicht größere Träger sich schon mal eher überlegt und ein bisschen strukturierter als kleinere, wäre meine These. Und dass man einfach direkt die technischen Mittel zur Verfügung bekommt, wie eine gute Ausstattung, vielleicht ein Laptop, ein Tablet, all das, was man irgendwie braucht, dass man gut ankommt, dass man vielleicht in Partnerschaft oder mit einem Mentor, danke Olli, dass man mit einem Mentor oder Mentorin irgendwie startet, dass man da jemanden an die Hand bekommt, dass man da nicht alleine gelassen wird. Ich glaube, das wird sehr gut organisiert bei den großen Trägern mittlerweile. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich manchmal bei kleineren, da ist jemand jetzt, wir freuen uns voll auf dich, wir sind froh, dass du da bist und jetzt müssen wir aber doch nochmal schauen, dass du einen Laptop brauchst oder so, oder?
Also ich kann ja auch diese Trägerperspektive wiedergeben, das ist schon so. In dem Alltag, also ganz selbstkritisch, wir sind da nicht so richtig extrem gut. Also bei uns ist das so eine Mischung aus ein bisschen ins kalte Wasser, Learning by Doing. Du hast eine feste Ansprechperson, die begleitet auch eine Zeit, aber diese Zeit ist dann auch relativ schnell erschöpft. Wir haben gar nicht so die Kapazität, tatsächlich jetzt als kleiner Träger da eine Fachkraft Vollzeit mit jemandem ständig mitzuschicken. Das funktioniert gar nicht. Also ich bin schon darauf angewiesen, dass die neuen Fachkräfte mir auch signalisieren, wo brauche ich mehr Unterstützung. Wir versuchen uns dann extern nochmal Unterstützung zu holen, nochmal zu gucken, wo ist nochmal eine passende Fortbildung, wenn es ein ganz neues Handlungsfeld ist und da sehr viel möglich zu machen. Also die haben ihre Teamstruktur dann, sie haben immer die Möglichkeit, nochmal Fortbildung zu machen. Aber ich würde sagen, zu diesen Top-Qualitätskriterien zählt das, was du gesagt hast, diese Ausstattung. Habe ich das alles so, wie ich das brauche und am ersten Tag schon? Supervision finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ah, jetzt bin ich doch die gute Supervisionstante, ne?
Ist ja so. Also ich erkenne doch schon an einem Träger gewisse Qualitätsmerkmale. Und da gehört Supervision dazu. Wenn ich die Fachkräfte in den ambulanten Hilfen vollkommen sich selber überlasse mit dem, was du gerade auch erzählt hast, was man da an vielleicht auch ganz neuen, auch befremdlichen Erfahrungen macht, das muss es geben. Und was ich am allerwichtigsten finde, ist bei der Auswahl des Trägers, ist Atmosphäre. Also habe ich das Gefühl, da sind Personen, mit denen ich eng zusammenarbeite, die irgendwie nett sind, die zu mir passen. Und das fängt an schon beim Kontakt während der Bewerbungsphase. Antworten die schnell? Ist das persönlich? Kann ich mit denen telefonieren? Machen die vielleicht vorher auch mal irgendwie eine Videokonferenz, wenn ich Fragen habe? Wie ist das Bewerbungsgespräch? Bei uns sitzen immer junge Menschen mit am Tisch, im Idealfall immer auch zwei. Und die sind auch immer die Ersten, die nach dem Gespräch mir gegenüber als Geschäftsführung sagen können, und was meint ihr? Und die bringen das sehr schön auf den Punkt, die sagen, bitte nicht die Strenge. Und damit weiß ich, okay, alles klar, das ist jetzt so und so gemeint. Also das ist auch wichtig, Partizipation, und das gehört zur Atmosphäre, glaube ich, mit dazu. Im Internet gucken, ne, wie aktuell ist die Homepage. Ich finde auch immer schön, haben die irgendwie Insta, kann ich da irgendwie ein Video sehen, wie die so drauf sind und was sagen die so von sich. Und da, glaube ich, sind die kleinen Träger vielleicht manchmal noch ein bisschen innovativer, kann aber auch Quatsch sein.
Ja, deiner ist da ja vor allem innovativ, gerade bei Insta und so. Aber was man auch sagen muss, ist, dass es ja, also das Potenzial dann vielleicht von Social Media noch nicht ganz erkannt haben und das ausschöpfen. Und was ich gerade noch gedacht habe, mir wäre es auch total wichtig, einen schönen Arbeitsplatz zu haben. Das mag jetzt so sehr privilegiert klingen. Habe ich gerade in Düsseldorf, ist der okay, ich habe ein schönes Büro. Aber es ist wirklich wichtig, habe ich einen Arbeitsplatz, an dem ich mich wohlfühle? Wie ist die Ausstattung? Was ist da eigentlich? Das ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, da unterscheiden sich die Träger total. Und wo sich auch Träger unterscheiden und wo ich immer Studierenden sagen würde, passt da gut auf, ist, dass das Geld tatsächlich auch stimmen muss. Es gibt Träger, die einfach ziemlich blöd bezahlen.
Ja. Ja, das im Vorfeld fragen. Das ist bei freien Trägern natürlich nochmal, kann so ein Knackpunkt sein, also sich da gleich aktiv informieren. Auf der anderen Seite habe ich beim freien Träger, wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin habe, die wirklich mich komplett überzeugt, dann könnten die, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, auch relativ viel da raushandeln. Also, weil ich weiß ja, die sind sonst weg. Der Markt ist riesengroß. Ich muss gucken, dass die da sind. Ich sage auch schon immer bei der offenen Arbeit, den Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn wir die 3, 4, 5 Jahre hier halten können in der Okja, dann ist das super. Diese Verweildauer von 25, 30 Jahren, was manche Kollegen da haben, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Wir müssen gucken, dass wir denen Dinge anbieten. Und da haben wir als Träger natürlich mit mehreren Angeboten auch das Glück, zu denen zu sagen, unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass du kannst auswählen. Möchtest du morgens arbeiten, dann machst du Schulkooperationsprojekte. Möchtest du nachmittags in den Abendstunden am Wochenende, dann bist du in der Okja richtig. Wenn du sagst, nee, Okja passt nicht mehr zu mir, dann werden wir auch in den ambulanten Hilfen was finden. Und das ist sehr beweglich. Und da gibt es auch dann Kolleginnen und Kollegen, die dann auch dies nochmal raushandeln, das nochmal raushandeln. Und
wir verraten das jetzt nicht allen Kolleginnen von dir.
Aber was ich sagen will, auch bei den freien Trägern kann man verhandeln.
Ne? Nee, also, da würde ich mal kurz mein Veto einreichen, weil bei den großen Trägern kann man nicht verhandeln. Da ist SPFH in einer festen Stufe und da kann man vielleicht verhandeln, dass man vielleicht ein bisschen mehr Fahrtkosten kriegt oder so. Aber an sich ist da nicht so viel möglich, wie du jetzt sagst.
Der Punkt ist dann halt bei den freien Trägern.
Bei den Kleinen
oder kann auch größer sein. Kommt drauf an, wie die so drauf sind. Nächste Frage. Wie finde ich denn eigentlich das richtige Handlungsfeld für mich bei der Vielzahl an Handlungsfeldern, die es so gibt? Ich würde sagen, da vorne hängt ein schönes Buch, Kinder- und Jugendhilfe, UTB, erscheint im Juni, ein bisschen Schleichwerbung schon mal. Da sind Handlungsfelder drin, da kann man schon mal so ein bisschen reinsnappen. Da sind Fallbeispiele drin, da sind auch Audiodateien drin, mit jungen Menschen gemacht, wo die Handlungsfelder vorgestellt werden. Da kann man es machen, aber wie macht man sonst?
Olli, die lachen hier gerade noch wegen deiner Eigenwerbung, aber wir können doch vielleicht einfach noch ein Eierlikör trinken.
Ja, schenk da mal noch mal einen kleinen ein, da müssen wir aber auch aufhören.
Die sind hier richtig beschäftigt, die Menschen.
Alle
die
guten Dinge sind drei und ja, dann, ja. Ist, ja. Dann ist gut. Die sind aber winzig, das ja. Ist ja keine Ahnung, weiß ich nicht. 1 CL auch, oder sowas.
Ja, die trinken hier, wollen alle trinken, sehe ich.
Wie finde ich das richtige Handlungsfeld, gerade wenn es im Studium nicht vorkommt, Jana?
Wie finde ich das richtige Handlungsfeld? Ich glaube, das ist doch super cool, wenn ich dann jemanden hätte bei einem kleinen Träger wie dich und sage, boah, ich hätte Bock, bei dir zu arbeiten, aber ich weiß doch gar nicht, was ich genau tun soll. Ich würde sagen, das richtige Handlungsfeld, erstmal ist es wichtig, dass man eine freie Stelle irgendwo findet, ne? Also, aber die kann man sich inzwischen vielleicht viel aussuchen und dann würde ich einfach schauen, was möchte ich eigentlich? Bin ich so jemanden, der viel organisieren mag, dann bin ich vielleicht in der SPFH richtig, ich kann mich gut strukturieren, ich kann Termine gut nacheinander machen oder brauche ich irgendwie mehr Struktur von außen? Das ist ja auch so ein bisschen eine Typfrage. Also wenn ich mehr Struktur von außen brauche, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht dann doch eher in der stationären Jugendhilfe bin. Natürlich muss man da auch viel organisieren, das meine ich gar nicht. Aber ich muss nicht selber schauen, welche Termine ich wann mache. Das fordert schon durchaus heraus. Und da sollte man einfach schauen, wie bin ich eigentlich so persönlich aufgestellt? Kann ich mich organisieren? Möchte ich mich organisieren? Möchte ich das andere mich vielleicht organisieren? Wie soll das eigentlich sein?
Und vielleicht auch schon nicht erst, wenn es dann darum geht, jetzt münde ich in den Beruf ein, beschäftige ich mich damit, sondern im Vorfeld, dass ich schon möglichst viele Praktika mache. Vielleicht kann man auch mal hospitieren für 2-3 Tage irgendwo. Das wird in vielen Bereichen gehen. Dass ich auch weiß, was erwartet mich da. Wenn das Schichtdienst ist, dann muss ich das ja vorher wissen. Vielleicht bin ich so naiv und weiß gar nicht, wie da gearbeitet wird. Und vielleicht ist es auch bei jedem Träger anders. Bei manchen gibt es dann Nachtdienste, bei anderen gibt es nur Tagdienste. Das muss ich natürlich im Vorfeld wissen und mich dann natürlich auch dann ein bisschen drauf einstellen. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, und da lernt man, glaube ich, auch einen Träger kennen. Wenn die Hospitation dann nicht ermöglichen oder schon im telefonischen Kontakt so sind, dass sie sagen, nö, wollen wir nicht ins Gespräch kommen, dass man dann auch den Träger gar nicht in Erwägung zieht. Und dann vielleicht vergleicht. Wenn man sagt, okay, ich finde stationäre Jugendhilfe interessant, gucken, was gibt es da für Träger, dann vielleicht mal ein Praktikum da machen oder das Praxissemester machen. Dann weiß ich ja, dann bin ich da vielleicht ein halbes Jahr und habe ein gutes Gefühl dafür, ist das jetzt sozusagen das Handlungsfeld, was zu mir passt oder nicht. Und dann bin ich vielleicht in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gewesen und habe gedacht, nee, boah, bloß nicht. Das ist viel zu dynamisch hier alles, das geht ja total ab. Oder ich habe das Gefühl, wow, gerade das ist das, was mich interessiert, dieses Freie, dieses mich einstellen auf die jungen Leute. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also einfach gucken.
Und ich denke, auch Arbeitszeiten spielen einfach noch eine Rolle. Ne? Bin ich jemand, der oder die gerne 24 Stunden arbeitet und dann erstmal vielleicht 2 Tage frei hat, weil das irgendwie gut zu meinem Leben gerade passt? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt, mir passt es gerade eigentlich besser, wenn ich 5 Tage unterhalb der Woche zu Hause bin und irgendwie eine Nachtschicht am Wochenende mache, weil ich das gut mit meiner Familie vereinbaren kann, weil dann ist jemand für die Kinder da, dann arbeite ich irgendwie gerne in den stationären Hilfen. Aber das muss halt auch dann möglich gemacht werden, dass man so flexibel eben agieren kann. Und ich glaube, da ist einfach ganz, ganz wichtig, ich ermutige die Fachkräfte an der Stelle, sich zu überlegen, was wollt ihr? das sich genau zu fragen. Also wie wollt ihr arbeiten? Wann wollt ihr arbeiten? Und dann zu schauen, welches Handlungsfeld passt wohl zu mir.
Wir haben ja auch so ein paar Fragen, die jetzt nicht so ganz fachlich sind, aber die auch durchaus Platz haben sollen. Wie war das eigentlich mal mit dem Rezept für den Eierlikör? Was muss da jetzt rein?
Also das sind die Fragen, die uns leider im Vorhinein erreicht haben.
Vielleicht einmal im Schnelldurchlauf.
Und wir wollen diesem auch Platz schenken natürlich. Wir gehen auf alle Fragen ein, die uns vorher erreicht haben. Außer es sind natürlich hier im Publikum gerade noch Fragen, dann haben die Vorrang.
Klar.
Hatte ich einen Praxisschock, ist hier die Frage im Publikum. Ich hatte einen Praxisschock, weil ich schon dachte, ich komme aus einem kleinen Dorf, bin irgendwie in einer sehr, behütet aufgewachsen und war auf einmal in wilden Familien unterwegs. Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber es war schon so, dass ich dachte, hier ist alles anders. Und das ist wirklich besonders gewesen. Also ich dachte wirklich, oh mein Gott, es ist was anders hier und damit musste ich erstmal zurechtkommen. Und wie komme ich zurecht, wenn etwas anders ist? Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und das war sehr, sehr herausfordernd für mich auf jeden Fall. Aber ich habe es total geliebt, anzufangen, endlich arbeiten zu dürfen und das war wirklich, also ja, es war cool. Bei dir?
Praxisschock bei mir. Ich bin in einer Einrichtung gestartet, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wo gerade der Mitarbeiter gegangen ist, weil es so Chaos war. Und es war schwierig, weil es extrem herausfordernd war. Es wurde viel kaputt gemacht. Es war eine ganz schlimme Stimmung. Es gab für alles irgendwelche Regeln und es hing eine riesenlange Hausordnung da. Es lagen überall Sonnenblumenkerne im gesamten Gebäude und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Ich wusste schon, dass das, was die davor gemacht haben, ja nicht funktioniert hatte mit diesen Mitarbeiter aufrüsten. Und habe dann ein tolles Team von eigentlich relativ jungen Ehrenamtlichen noch gehabt. Die waren so 15, 16, 17 eigentlich auch Zielgruppe noch. Und habe gesagt, lass uns mal gucken, dass wir das jetzt mal alles richtig schön hier machen. Und nochmal Räume dazu nehmen, da gab es noch welche. Und renovieren und gemeinsam mit Jugendlichen. Und die sagten immer, nein, lass das wird alles kaputt gemacht. Du wirst dann auch gehen, du wirst total frustriert sein, das klappt nicht. Und ich habe gesagt, lass uns das probieren. Und wenn wir das in 2 Monaten dann nicht geschafft haben, gut, dann habt ihr recht gehabt. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Also es war wirklich so, dass dann, das heißt nicht, dass es nicht irgendwann auch mal wieder etwas gegeben hat, aber es war sehr, sehr wenig. Sie haben gemerkt, es ist schick, es ist ihrs. Sie haben es gemeinsam mit überlegt. Aber das war schon, wenn ich da nicht schon diese Erfahrung aus dem ehrenamtlichen Engagement gehabt hätte, wäre ich völlig aufgeschmissen gewesen. Und da war auch kein Kollege oder keine Kollegin, mit der ich mich hätte austauschen können. Und der Träger hatte, das war ja ein kirchlicher Träger, die haben keine anderen Jugendzentren gehabt, die hatten keine Ahnung. Und der Pastor da, der war zwar jugendaffin, aber Fachwissen konnte der mir nicht mitteilen. So, jetzt zu der Frage mit dem Rezept.
Nochmal gebündelt, das Rezept wurde nämlich im Vorhinein angefragt für diejenigen, die hier gerade dazugekommen sind. Und deswegen müssen wir das nochmal einmal kurz erläutern und gleichzeitig die Frage beantworten. Trinkt ihr während der Aufnahme wirklich immer Eierlikör? Und wir können heute mit Zeugen sagen, heute auf jeden Fall und manchmal auch nicht.
Es ist weniger
geworden. In der letzten ist es weniger
geworden. Also ich sag mal, in der ersten Folge haben wir, glaube ich, am meisten Eierlikör getrunken und danach manchmal nicht mehr. Es gibt sogar, glaube ich, mal eine Folge, da haben wir, glaube ich, mal gesagt, wir trinken Eierlikör und dann war das irgendwie...
Wir haben nicht gelogen.
Ja, aber wir haben so ein bisschen, ich weiß gar nicht, oder ich habe keinen getrunken und du hattest nur einen, ich hatte Wasser oder irgendwie sowas. Die letzten Folgen haben wir keinen Eierlikör getrunken, also... Ich weiß nicht, die letzten, keine Ahnung,
ja,
sechs Folgen bestimmt nicht mehr.
Aber Elisa, auf jeden Fall, also nochmal die Einladung, wer einen Eierlikör möchte,
bedient euch hier gerne.
Sich bedienen. Und das Rezept nochmal, ich mache den Eierlikör mit 9 ganzen Eiern. Das ist das Geheimnis, dass da 9 ganze drin sind, weil einige machen den nur mit Eigelb und dann wird der sehr fest und das mag ich nicht. Dann kommt laut Rezept 400 Gramm Zucker rein. Ich mache aber immer ein bisschen weniger. Ist ja ein bisschen auch, also wir wollen ein bisschen auf die Linie auch achten und so, ne? Dann kommen da 3 Päckchen Vanillezucker rein oder Zucker mit und auch extra Vanille, kann man natürlich auch so machen. Zimt und Sahne und eigentlich kommen da irgendwie 500 Milliliter Sahne rein und ich ersetze aber immer einen Becher Sahne durch Kokosmilch, weil das ein bisschen leichter ist. Ach, und dann können wir mehr davon trinken. Hier wird gelacht im Publikum.
Da ist doch genauso viel Fett drin, oder nicht? Die Kokosmilch.
Ist aber vielleicht gesund.
Klingt
also,
gesund.
Weiß ich nicht.
Klingt gesünder.
Ja. Ja, und Zimt, Vanille habe ich schon gesagt. Und eine Flasche Korn. Ich komme aus Westfalen, ihr wisst es, ich habe es verraten. Pro Ei eine Flasche Korn nicht, wird hier im Publikum gerade gefragt. Insgesamt eine Flasche Korn, man kann es auch mit Doppelkorn machen, das ist mir ein bisschen zu krass. Und wir sind ja jetzt hier am Morgen ganz leicht. Also eine Flasche Korn und der Korn kommt sogar aus meinem Ort, wo ich herkomme.
Gut, wir haben Zeit für noch eine ernste Frage. Was ist eigentlich das Schöne an den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, bevor wir dann zu deiner ritualisierten Supervisionsabschlussfrage im Podcast kommen? Was ist das Schöne an der Kinder- und Jugendhilfe?
Ach, das ist doch, es gibt doch so viel Schönes. Also, wo soll ich anfangen? Ich habe gerade gedacht, das, was wir heute schon wieder, also was wir heute miteinander hier erzählt haben, davon wusste ich einige Dinge gerade einfach nicht. Also es ist ja auch so, dass wir uns in der Kinder- und Jugendhilfe auch einfach immer wieder überraschen können und überrascht werden und auch mit schönen Geschichten. Also dass ihr da selber den Jugendtreff nochmal irgendwie schön gemacht habt und so. Das sind doch einfach schöne Geschichten, die man vielleicht vor allem so in der Kinder- und Jugendhilfe irgendwie erlebt. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und das macht es auch irgendwie abwechslungsreich. Also wer Langeweile will, der soll nicht in die Kinder- und Jugendhilfe gehen.
Ich finde diese Abwechslung schön, diese vielen verschiedenen Handlungsfeldern und diese besonders schöne Zielgruppe. Also Kinder und junge Menschen, die das ganze Leben noch vor sich haben und sich da auf den Weg machen, mit ganz anderen Vorstellungen und Ideen, die wir vielleicht haben. Das finde ich immer toll. Das finde ich, das hält einen selber auch irgendwie frisch, so habe ich immer das Gefühl. Das ist irgendwie... Und was ich besonders schön finde, die haben noch so eine besondere Freude. Also so eine, da ist so ein Humor, so eine Leichtigkeit, auch wenn es sicherlich Zeiten gibt, wo das auch mal schwieriger ist. Aber das finde ich immer toll. So, böse wird man sagen, so eine Naivität, aber kann man ja auch positiv sagen. So, ne? Man weiß noch nicht, was alles einen noch erwartet, wie viel man arbeiten muss und was man alles machen muss. Das finde ich toll. Die Vielfalt der Handlungsfelder, dass ich da hin und her switchen kann, so gut wie noch nie zuvor. Fachkräftemangel hat da auch den Vorteil. Wir können die Arbeitsbedingungen dann auch mit diktieren. Das ist natürlich toll. Und das finde ich an diesem Handlungsfeld schön, dieses individuelle Arbeiten. Wir sind ja beide auch Verfechter von Partizipation in allen Möglichkeiten, da zu sehen, was kommen da für Ideen, was passiert, wenn junge Menschen sich da wirklich entwickeln irgendwie auch. Und trotzdem läuft es nicht nach meinem Plan in vielen Punkten. Und das ist natürlich auch sowas, wo ich selber merke, ich habe jetzt die Idee, gerade in den ambulanten Hilfen, ich weiß, diesen Weg musst du gehen, auf A wird B folgen und die Person macht es nicht. Und auch das muss ich akzeptieren. Und das ist irgendwie auch schön, weil man selber auch irgendwie dann nicht so abdrifft in so eine mechanische Planbarkeit.
Ja, es ist einfach so vielfältig und ich finde einfach auch, es ist so schön, also mit den Menschen zu arbeiten. Ich vermisse es manchmal ein bisschen. Ich vermisse manchmal meine Adressatinnen aus der SPFH. Man kriegt Rückmeldungen, man arbeitet intensiv. Die entwickeln sich, man kann es irgendwie ein Stück mitgehen und wie eng die mich auch in ihr Leben gelassen haben, das ist ganz wunderbar, das kann man in nur wenigen Arbeitsfeldern so erleben.
Wir sind schon am Ende angekommen, die Zeit ist abgelaufen und wir enden ja immer mit Janas Supervisionsfrage. Auf geht's!
Auf geht's! Ich habe zum Schluss die Frage für euch mitgebracht. Wir sind ja jetzt am dritten Tag des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages und wenn ihr nochmal so, ihr müsst jetzt nicht eure Augen schließen, aber vielleicht mag das jemand, vielleicht auch nicht. Wenn ihr euch ein Bild vom DJHT mitnehmen könnt oder jetzt die Zuhörenden, die jetzt nicht unbedingt hier sind, vielleicht könnt ihr trotzdem mal ein Bild für euch festhalten, was euch mal die nächsten Wochen, Monate begleiten kann, dass ihr so eine Idee davon habt, wie sah der DJHT, wie sahen die letzten Tage für euch aus, dann nehmt es gerne mit. Also eine Aufgabe. Olli, du willst immer antworten?
Nee, ich wollte noch die Abmoderation machen.
Okay, darfst du.
Schön, dass ihr hier gewesen seid. Da vorne steht noch ein Schluck Eierlikör, da ist noch ein bisschen was drin in der einen Flasche. Für die, die jetzt eingeschaltet haben und zugehört haben, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gerne dabei, empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Schickt eine E-Mail, wenn euch irgendwas aufgeregt hat, was wir gesagt haben, oder ihr irgendwo zustimmt und sagt, ach, das war irgendwie nett und ein toller Gedanke. Darüber freuen wir uns sehr. Und damit verabschieden wir uns und danken für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.